Wissenswertes aus der chinesischen Medizin, ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Folge 22, Akupunktur für Schwangere mit Nina Wagner. Mein Name ist Anna Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Nina Wagner. Wir hatten mal zusammen eine Praxis.
Ja, das ist richtig. Hallo.
Hallo. Nina ist Hebamme und Heilpraktikerin, hat ihre TCM-Ausbildung auch am ABZ Mitte in Offenbach gemacht. Und sie ist seit 17 Jahren Hebamme und behandelt Schwangere und Wöchnerinnen mit Akupunktur. Seit 2009 führt sie ihre eigene Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Schön, dich zu sehen heute im
Podcast. Schön, dich zu sehen. Lange nicht. Lange ist es her, ne?
Ja. Nina, in der Schwangerschaft werden ja nach Möglichkeit medizinische Interventionen auf das Notwendigste reduziert. Man vermeidet Medikamente und Lebensmittel, die dem Ungeborenen schaden könnten. Wie sieht es denn mit der Akupunktur aus? Sie gilt ja als ein sanftes, ganzheitliches Verfahren mit wenig Nebenwirkungen. Aber dennoch, gibt es aus deiner Sicht grundlegende Unterschiede zwischen einer schwangeren und einer nicht schwangeren Frau in der Behandlung mit Akupunktur?
Ja, definitiv. Es gibt Unterschiede, aber ich stelle oft fest, dass unter den Therapeutinnen und Therapeuten ein sehr großer Respekt, wenn nicht sogar eine gewisse Angst besteht, vor allen Dingen Schwangere. Bei Wöchnerinnen geht es dann schon wieder, ein bisschen leichter, aber Schwangere zu behandeln. Das werden wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs auch noch oder näher beleuchten. Aber es ist tatsächlich so, das habe ich im Laufe meiner Jahre festgestellt, dass Schwangere schon einfach anders auf Akupunktur reagieren als nicht schwangere Menschen. Das musste ich auch erst in Erfahrung bringen oder lernen, aber das ist tatsächlich so, ja. Und ich höre auch von Kolleginnen und Kollegen, dass diese unterschiedlichen Reaktionen dann eben oft auf Unsicherheit stoßen manchmal, ne? Oder auf, ja, Respekt in der Behandlung.
Was sind denn das für Unterschiede?
Erstmal, die Schwangeren reagieren, finde ich, sehr viel sensibler und sensitiver auf die Impulse, die wir ihnen setzen. Und das fängt dann schon mit der Nadelanzahl an. Ja. In meinen früheren Jahren habe ich mehr Nadeln benutzt und ich spreche jetzt eher so von 6, 7, 8 Stück, was ich jetzt mittlerweile als sehr, sehr viel für Schwangere betrachte und habe festgestellt, dass bei Schwangeren wirklich sehr wichtig ist, nicht nur für die, wie soll ich sagen, Behandlung und das Besserwerden der Symptomatik, sondern einfach auch für das Wohlbefinden, dass man sehr viel weniger Nadeln benutzt. Also 3, 4 Nadeln sind bei mir eigentlich so Usus. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass man sich vorher sehr, sehr gut überlegen muss, ne? Welchen Impuls möchte ich geben? Wie ist die Energie der Schwangeren? Also Pulsdiagnose vor der Akupunktur mache ich grundsätzlich immer noch an erster Stelle vor der Zungendiagnose.
Was beziehst du sonst noch so ein? Ich meine, bei den nicht schwangeren Frauen haben wir ja mal die Fragen nach dem Zyklus und der Menstruation, die uns sehr viel Aufschluss geben. Was kann man bei einer Schwangeren dann noch als diagnostische Hinweise nutzen?
Natürlich erstmal die Schwangerschaftswoche, ganz wichtig. Es ist eine Frau, die in der 10. Woche ist, in der 20., in der 37. Schwangerschaftswoche. Ist es eine Erst- oder eine mehrgebärende Frau? Welche Schwierigkeiten, Schmerzen, Symptome hat sie überhaupt? Und was ich bei meinen Klientinnen immer sehr, sehr wichtig finde, ist, einen Einblick zu bekommen in das Leben, das sie gerade haben. Ne? Familienleben, Berufsleben, welche Dinge haben sie gerade zu tragen, ja, was bringen sie mit? Und da finde ich, hat man schon sehr, sehr großes Potenzial, um sich ein Bild davon zu machen, wo der Schuh drücken könnte.
Also du siehst auch das soziale Umfeld und die emotionale Lage mit als ursächlich für die Symptomatik an.
Definitiv, ja. Ja.
Okay. Die Gynäkologie ist eines der Fachgebiete, in denen die integrative Medizin, also die ergänzende Behandlung von Heilpraktikerinnen und Hebammen bzw. Gynäkologinnen, nicht nur hilfreich, sondern teilweise auch notwendig ist. Welche schulmedizinischen Kenntnisse sollten denn TCM-TherapeutInnen haben, wenn sie Schwangere akupunktieren?
Also das Gute für Therapeutinnen und Therapeuten, die eben nicht entweder Hebamme sind oder Gynäkologin, Gynäkologe, ist, dass Schwangere natürlich in der Regel sehr engmaschig schulmedizinisch betreut sind. Das sind natürlich die vierwöchigen Vorsorgeuntersuchungen, Kontrolluntersuchungen. Sie kriegen regelmäßige Ultraschalluntersuchungen. Und in diesen Vorsorgeuntersuchungen werden immer solche Sachen routinemäßig kontrolliert wie Blutdruck, Urinstatus, Gewichtskontrolle, Blutuntersuchungen werden gemacht. Es wird das Wachstum des Kindes regelmäßig kontrolliert. Und da sind sie also schon sehr gut gemonitort. Was aber sehr wichtig zu wissen ist, finde ich, für Personen, die Schwangere betreuen oder eben auch behandeln, ist, dass es bestimmte Beschwerdebilder gibt, die auch bei engmaschiger Kontrolle schnell akut werden können. Und ich spreche da vor allem von der sogenannten Präeklampsie. Präeklampsie ist eine Kombination aus einer Proteinurie und einer Hypertonie in der Schwangerschaft, die dann gegebenenfalls in Kombination, und das ist das Wichtige, mit anderen Beschwerden wie einer Ödembildung, und zwar generalisierter Ödembildung, Augenflimmern, Leberkapselschmerz, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, zu akuten Zuständen kommen können, die dann wirklich für Mutter und Kind bedrohlich sind. Und da ist mir vor allen Dingen sehr wichtig, dass, was dieses Beschwerdebild betrifft und eben diese Symptomenkomplexe, dass darüber eine gute Kenntnis entsteht oder besteht. Denn was immer wieder passiert ist oder passieren kann, ist, dass Schwangere in der Mitte oder gegen Ende der Schwangerschaft kommen. Natürlich haben sie oft Wassereinlagerungen, ne? Und dann ist aber wirklich die Frage, wo sind die Wassereinlagerungen? Sind das nur die Beine? Sind das auch die Arme? Haben wir Gesichtsödeme? Wenn ja, wie schnell steigt das Gewicht der Schwangeren? Da kann man auch nochmal sehen, gibt es schnell generalisierte Ödeme, die dann eben für eine Schwierigkeit in der Nierenfunktion sprechen. Und da fängt es dann an, dass wir einen guten Blick haben müssen für den Mutterpass. Mhm. Der Mutterpass, dort werden diese Vorsorgeuntersuchungen immer dokumentiert. Und dort sieht man einfach mit einem guten Blick den Gewichtsverlauf, den Urinstatus und so weiter, den man sich dann gut angucken kann und dann einschätzen kann, ah, alles klar, diese Gewichtsdynamik steigt jetzt nicht exponentiell, sondern
linear.
Genau. Und das ist wichtig zu sehen. Dann ist heutzutage gibt es jetzt noch diese sogenannte das Präeklampsie-Screening, genau. Mhm. Da wird die Anamnese der Frau erhoben, zusammen mit Blutdruck, Urinstatus und eben einer Blutuntersuchung, wo im mütterlichen Blut Plazentaproteine nachgewiesen werden. Und daraus wird, oder diese Werte werden in einen Logarithmus getragen, und daraus kann man dann einfach das Präeklampsie-Risiko bzw. das Risiko für eine frühe Präeklampsie bestimmen, und diese Frauen bekommen dann ASS, 100 oder 150 Milligramm einmal am Tag. Das sieht man auch im Mutterpass. Also da kann man schon sehen, habe ich jetzt eine Frau vor mir, die mit Schmerzen im Bauchraum kommt oder sagt, oh, ich habe irgendwie Kopfschmerzen oder mir ist neuerdings übel, wo man dann genauer hinhören sollte.
Gibt es noch irgendwelche anderen Diagnosen, wobei uns die Alarmglocken losgehen sollten?
Die große Angst von allen besteht ja immer darin, Frauen zu behandeln und dann Wehen auszulösen.
Ja.
Ne? Oder die Geburt gar auszulösen. Das ist schon richtig, dass man vorsichtig sein muss, welche Punkte man in der Schwangerschaft bei Frauen akupunktiert. Also es ist natürlich so, dass wir keine bewegenden, absenkenden Akupunkturpunkte und auch keine zerstreuenden Nadeltechniken nutzen. Jedenfalls nicht bis 4 Wochen vorm Entbindungstermin. Und ich glaube auch, es ist nicht sehr einfach und da überschätzen wir vielleicht die Akupunktur auch ein kleines bisschen, dass wir erreichen könnten, eine Geburt auszulösen, nur mit Akupunktur. Aber wir können den letzten Impuls geben, wenn wir nicht achtsam darauf sind, was die Frau schon mitbringt. Mhm. Und da haben wir das Risiko. Es gibt häufig Frauen, die kommen und sagen, ich habe irgendwie ein Druck nach unten. Mein Bauch wird hart. Ist das normal? Ich habe Ziehen in den Leisten. Ich habe untere Rückenschmerzen. Das können alles Anzeichen für vorzeitige Wehen sein. Das können aber auch in Anführungszeichen normale Beschwerden während der Schwangerschaft sein. Und da zählt einfach, ehrlich gesagt, viel Erfahrung auch den Bauch anzufassen und zu tasten, okay, ist das ein harter Bauch, ist die Gebärmutter kontrahiert, wie oft wird der Bauch pro Tag hart, wie kann ich mir den Druck nach unten vorstellen, liegt es eher an den Muskeln und Sehnen, an den Mutterbändern im Becken oder ist es wirklich eine Kontraktion, die sich schon muttermundswirksam oder cervixwirksam macht? Nicht so leicht zu beantworten, weil das ist auch viel, viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl und man bekommt im Laufe der Jahre auch so einen Blick dafür, ist das jetzt schon eine Cervixinsuffizienz, eine Wehentätigkeit oder sind es eben Beschwerden während der Schwangerschaft, die eher harmlos sind. Aber da ist eben wirklich die Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Fachpersonal sehr, sehr wichtig. Im Zweifel immer dann zu sagen, okay, ich habe einige Ideen, wie wir zusammenarbeiten könnten, auch mit Akupunktur. Aber lassen Sie bitte erstmal einen Cervix-Ultraschall machen. Wie lang ist die Cervix? Ist der Muttermund geschlossen oder gibt es schon eine Trichterbildung? Solche Dinge in Kombination.
Gibt es denn aus deiner Sicht verbotene Punkte oder nur verbotene Techniken in der Schwangerschaft?
Ja, also verbotene Techniken, finde ich, gibt es schon. Das habe ich ja eben schon angesprochen. Ja. Das zerstreuende Nadeln, wirklich auch das Manipulieren, die sedierende Nadeltechnik. Verbotene Punkte, ich würde es vom Erfahrungs der Therapeutin oder des Therapeuten abhängig machen, ehrlich gesagt. Also ich würde schon, wenn Leute lernen oder erst beginnen, mit Schwangeren zusammenzuarbeiten, Schwangere zu akupunktieren, dass es dann Verbote für bestimmte Punkte gibt. Ich habe, das mache ich nicht häufig und ich kann es an einer Hand abzählen, aber es gibt einfach Frauen, die sehr, sehr gespannt, angespannt, Qi stagniert sind. Und wenn sie das ausreichend sind, dann habe ich auch schon mal Punkte genadelt, die eine Qi-Stagnation lösen. Vorsichtig, nicht lange, aber das kam auch schon vor. Aber das mache ich wirklich nicht häufig und dann bin ich mir auch dann wirklich sicher, dass eine sehr starke Stagnation vorliegt. Man kann aber auch sehr gute Alternativen finden. Also zum Beispiel die Alternative für Leber 3 nehme ich sehr gerne Leber 13.
Und wie sieht es mit Schröpfen aus? Oder Gua Sha?
Ja, Schröpfen mache ich selten oder eigentlich nie bei Schwangeren. Gua Sha schon mal. Wenn man langsam, aber fest Gua Sha-Massage macht, dann kann man das schon machen, ja. Aber meine Klientinnen sind von vornherein, beziehungsweise ich glaube grundsätzlich Schwangere, sind immer vorsichtig in dem, was man mit ihnen tut und wie man sie behandelt. Und ich benutze auch Gua Sha-Massage in der Schwangerschaft relativ selten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Schwangeren da schon sehr, sehr großes Vertrauen haben müssen und man das wirklich sehr, sehr vorsichtig macht und die Unsicherheit auch seitens der Schwangeren da relativ groß ist. Ne? Mhm. Deswegen bin ich dazu übergegangen, fast ausschließlich Akupunktur zu machen und da fühlen sie sich dann wohl mit und das wirkt dann auch entsprechend gut.
Das heißt ja in manchen Büchern, man soll nicht die Punkte am Kreuzbein machen, weil die Wehen auslösen können. Aber was ist, wenn jetzt gegen Ende der Schwangerschaft starke Rückenschmerzen auftreten? Würdest du eher mit Fernpunkten arbeiten?
Naja, wenn wir ab der 37 plus 0 Schwangerschaftswoche sind, die Frau hat ein Baby im Bauch mit Schädellage, sie möchte spontan gebären. Es spricht nichts dagegen, es ist keine Plazenta previa, es ist kein geplanter Kaiserschnitt. Dann spricht ja nichts gegen Wehentätigkeit. Wenn man das mit der Frau abspricht und sagt, was passieren könnte, dann ist das gar kein Problem. Allerdings, ehrlich gesagt, habe ich es noch nie erlebt, auch gegen Ende der Schwangerschaft Punkte am Kreuzbein akupunktiert zu haben, die dann wirklich geburtsauslösend waren. Mhm. Da gehört dann schon ein bisschen mehr dazu.
Ja. Also du hast ja auch schon als Hebamme, als du noch keine TCM-Ausbildung als Heilpraktikerin gemacht hast, Frauen mit Akupunktur behandelt. Was waren denn da die häufigsten Indikationen?
So die Einstiegsindikationen, ne? Übelkeit natürlich, ja. Das ist schon immer gewesen und wird es immer sein. Eine meiner Lieblingsindikationen, Erbrechen und Übelkeit in der Schwangerschaft zu behandeln, das ist, finde ich, eine sehr dankbare Angelegenheit. Man kann den Frauen damit gut helfen, kann damit ganz gut bewirken, dass auch Medikamente in der Dosierung reduziert werden können oder sogar abgesetzt werden können während der Behandlung. Und die Lebensqualität steigt der Schwangeren sehr stark an. Ne? Also ja, wer das schon mal erlebt hat oder merkt, 3-4 Monate mit Übelkeit durch die Welt zu gehen, das macht wirklich keinen Spaß. Ja, also es beeinträchtigt schon sehr. Das war so das Erste. Und am Anfang habe ich auch noch eher häufiger mal die Anfragen gehabt nach Moxa-Therapie bei Beckenendlage. Mhm. Das mache ich nur noch selten, beziehungsweise ich habe schon Frauen in der Praxis, die eine Beckenendlage haben und die auch fragen, was kann man denn tun? Ich habe gehört, man kann da so einen bestimmten Punkt behandeln. Aber ich finde, der Grund, warum Frauen eine Beckenendlage oder ein Kind mit dem Popo nach unten im Bauch haben, hindert mich oft daran, eine Moxibustion durchzuführen. Ich habe ganz oft das Gefühl, die Frauen brauchen eher einen Ausgleich, Ruhe, Entspannung, mal den Dumai akupunktiert oder Yin Tang finde ich auch immer sehr gut. Wirklich ein Gespräch auch erstmal zu führen. Warum könnte es eine Beckenendlage sein? Wie sieht der Alltag gerade aus? Gibt es Stress? Gibt es einen Umzug? Ist noch irgendwas nicht geklärt? Dann auch, was ich immer mache, ganz ausführlich, ist mir den Bauch anzugucken, also zu tasten. Wie viel Platz hat das Kind im Bauch? Ist die Bauchdecke eher gespannt? Wie fühlt sich die Frau insgesamt an? Das ist dann so ein Gesamteindruck. Und ich habe dann ganz oft das Gefühl, ich will jetzt eigentlich nicht moxen. Mhm. Ich will was anderes machen.
Also du meinst, dass die Beckenendlage auch ein Ausdruck von Anspannung ist, dass das Baby sagt, okay, die Mutter ist noch nicht so weit, ich brauche mich noch nicht zu drehen?
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass die Tatsache, dass das Kind in Beckenendlage sitzt, noch ganz, ganz viele andere Gründe haben kann.
Ja.
Und nur ein ganz kleiner Grund könnte dann eben sein, dass das Wasserelement einen Ausgleich braucht oder mehr Energie braucht. Aber ja, ich glaube schon, dass Beckenendlagen auch Ausdruck davon sind, dass die Person einem erhöhten Druck oder Stress oder Anspannung unterliegt. Mhm. Und ich höre das ganz, ganz häufig, dass wenn die Frauen sagen, so, ich habe jetzt ein Beschäftigungsverbot. Ich kann jetzt vormittags, wenn meine anderen zwei Kinder oder mein anderes Kind im Kindergarten sind, habe ich Zeit für mich. Dann auf einmal wird der Bauch größer, dann bekommt das Kind mehr Platz. Auf einmal gibt es dann vielleicht eine Schräglage oder man merkt, das Kind versucht sich in die Schädellage zu begeben. Das macht also schon sehr, sehr viel aus. Mhm. Und deswegen ist mein Fokus ganz am Anfang erstmal zu schauen, wie kann man denn eigentlich den Alltag verändern oder gibt es Anzeichen im Alltag, die für eine erhöhte Anspannung sprechen? Leider kommen die Frauen manchmal ein bisschen zu spät, ja. Also, dass wir dann die Schwierigkeit haben, dass man gar nicht mehr so richtig Zeit hat zu warten oder Dinge im Alltag zu verändern. Das ist dann oft das Dilemma.
Unsere Kollegin Ruth Hitschulze hat aus alten chinesischen Texten eine Schwangerschaftsscheibe entwickelt. Und in dieser Schwangerschaftsscheibe sind 5 Abschnitte, die den jeweiligen Wandlungsphasen entsprechen. Und jeder Phase sind bestimmte Akupunkturpunkte zugeordnet, die laut Ruthild erstmal genadelt werden sollen, egal was für Beschwerden die Schwangere mitbringt. Wie setzt du denn diese Scheibe in deine Arbeit ein?
Ich schaue mehrmals täglich drauf. Also ich schaue jedes Mal, wenn ich eine Schwangere in der Behandlung habe und sie mir erzählt hat, weswegen sie da ist, welche Beschwerden sie hat, welcher Schwangerschaftswoche sie ist und so weiter, auf die Scheibe, um auch da mir einen Überblick zu geben, ne, in welcher Elementphase ist sie denn eigentlich gerade. Und wenn es die Kombination zulässt, sag ich mal, kombiniere ich das ganz gerne miteinander, also die Punkte, die die Ruthild vorgesehen hat, mit dem, was ich bei der Schwangeren sonst gerne akupunktieren würde. Oft überschneidet es sich, oh Wunder. Und dann ist die Entscheidung für die Akupunkturpunkte beziehungsweise welchen Leitbahnpunkt nehme ich denn jetzt eigentlich immer dafür, dass ich dann die Punkte aus der Schwangerschaftsscheibe auswähle. Interessanterweise, die besten Erfahrungen habe ich in der Erdephase damit gemacht, Ruthilds Punkte mitzubenutzen. Mhm. In der Frühschwangerschaft, wenn Erschöpfung, Übelkeit, Erbrechen die häufigsten Symptomatiken sind, bin ich da noch nicht so gut mitgefahren. Also da nehme ich lieber meine Punkte, die sich für mich am besten bewährt haben.
Perikard 6?
Ja, natürlich. Perikard 6. Es sei gesagt, ich gehe sehr, sehr stark nach der Pulsdiagnose und wähle dann ganz entsprechend meine Punkte aus, meine 2, 3, 4 Punkte. Perikard 6 ist meistens in der ersten Behandlung dabei, Magen 36 meistens auch oder Magen 34.
Als C-Punkt?
Genau, ja.
Okay, wie müsste dann der Puls sein? Ja, gespannt?
So ist es, ganz genau, ja. Und den wähle ich gerne aus, wenn die Frauen sagen, ja, es gibt eben diese Grenze, ne? Der Magen möchte was haben, sie haben Appetit, sie können auch essen. Und dann haben sie aber das Gefühl, er will einfach nicht arbeiten und schiebt dann das Essen nach oben wieder raus. Mhm. Oder ihnen ist übel. Und da, finde ich, hat sich bei mir Magen 34 ganz gut bewährt.
Habe ich noch nie ausprobiert.
Nein. Nein. Ja, siehst du mal, das ist ganz spannend, ne? Ja. Sich da auch mal auszutauschen, ja. Wer so welche Lieblingspunkte hat. Ich mache auch schon manchmal REN 12. Mhm. Da wähle ich ganz genau aus, wie ich ihn palpieren kann. Mhm. Wie er sich auch anfühlt, wie die Frau darauf reagiert. Wenn er sich leer anfühlt, dann akupunktiere ich ihn. Wenn er sich voll anfühlt, nicht. Mhm. Weil das oft unangenehm für die Frauen ist. Dann nehme ich wirklich lieber erstmal Perikard 6 und Magen 34 vorher.
Ja.
Und dann vielleicht in der zweiten oder dritten Behandlung.
Mhm. Machst du auch Dauernadeln auf Perikard 6?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich mache auch ganz gerne dann mal Dauernadeln auf Herz 7.
Bei Schlafstörungen und Unruhe oder?
Auch bei Übelkeit.
Auch bei Übelkeit? Habe ich auch noch nicht gemacht. Jetzt ist er bei Schlafstörungen oder Herzklopfen so in der Feuerphase. Da kommt es auch vor, oder?
Ja. Das stimmt. Das kommt da auch schon vor, wenn man nicht also es gibt ja die Feuerphase, die Herzfeuerphase und die Dreierwärmerfeuerphase. Ja, ich freue mich. Jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein, ne?
Ja. Wie stehst du denn zur Behandlung von Sondermeridian oder Wundermeridian während der Schwangerschaft? Ist das auch so was, was man nicht machen sollte?
Ich habe damit wenig Erfahrung gesammelt und da habe ich von Ruthild ganz gut gelernt. Sie hat mich da überzeugt. Ich hatte einmal den Fall, wo ich am liebsten mit Sondermeridian bei der Schwangeren gearbeitet hätte, hatte aber da so ein bisschen Bauchschmerzen mit und Ruthilds Argument, das nicht zu tun, war, wir heben damit die Energie zu sehr auf die mütterliche Ebene, weg vom Kind. Und das hat mich überzeugt. Was nicht heißt, dass ich nicht mal Niere 6 nutze beispielsweise. Aber ich öffne keine Meridiane und ich spreche sie auch nicht an, in dem Sinne, dass ich sie dann einseitig akupunktiere oder anstatt Perikard 6, Perikard 7 nehme. Das mache ich nicht. Mhm. Was sich sehr bewährt hat, finde ich, und da war ich in den ersten Fällen selber überrascht, ist die Behandlung von Symphysenschmerzen bei Symphysenlockerung. Wirklich da lokal die Arschpunkte über der Symphyse zu akupunktieren, wo natürlich Magen 30 auch nicht weit weg ist oder sogar mit dabei. Das hilft total gut, bedarf aber natürlich viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl, ne? Weil man arbeitet da am Unterbauch über der Symphyse. Da sind gute Kenntnisse von Anatomie schon sehr sinnvoll und auch zu wissen, wo man was tut. Aber das ist schon toll.
Und das hast du einfach durch Ausprobieren rausgefunden?
Ja, ich hatte einen ersten Fall, da haben wir noch zusammengearbeitet in der Schifferstraße. Mhm. Und die Frau hatte wirklich echt Schmerzen an der Symphyse. Und ich habe da geguckt, erstmal, welche Richtung sind wir. Ich habe einfach nur auf die Leitbahn geguckt. Nach dem Leitbahnverlauf habe dann schon auch Fernpunkte akupunktiert, aber auch ein, zwei Aschepunkte wirklich genommen. Und das waren nicht viele Punkte immer noch. Und es hat total gut gewirkt.
Wie sieht's mit Niere 9 aus nach dem ersten und zweiten Trimester? Ist das auch was du in deine Praxis integrierst?
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich bestelle die Frauen sogar ganz gerne auch speziell zu diesen Zeitpunkten ein und glaube, dass das wirklich einen sehr, sehr guten Nutzen hat.
Also für das Kind, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Aber ich nutze Niere 9 schon auch als therapeutischen Punkt während der Schwangerschaft bei Beschwerden. Mhm. Das mache ich schon. Da auch Schlafstörungen, Erschöpfung, auch da habe ich bei Übelkeit und Niere 9 schon gute Erfahrungen gemacht.
Oh, okay. Das muss ich auch mal ausprobieren. Wie ist es mit Vulvavarizen?
Interessant, dass du das sagst. Ich komme gerade aus der Praxis und hatte so einen Fall. Funktioniert ganz gut, tatsächlich. Da muss man aber am Ball bleiben. Da ist eine regelmäßige Behandlung, also wirklich mindestens wöchentlich. 2, 3, 4, 5 Mal macht schon Sinn. Aber ich hatte auch schon Frauen, die sehr glücklich waren nach 1, 2 Behandlungen. Mhm. Habe ich mich auch selber gewundert. Ich habe die Frauen behandelt und war am Anfang selbst nicht so ganz überzeugt. Wirklich jetzt? Akupunktur bei Varizen, Vulvavarizen und so weiter oder gar Hämorrhoiden, das funktioniert auch total gut, aber klappt.
Ist die Schwäche oder was hast du da als Diagnose gestellt?
Ja, auf jeden Fall.
Also mit Milzpunkten, mit hebenden Punkten ist man gut dabei.
Mit hebenden Punkten ist man gut dabei. Milz 10 ist natürlich da auch toll.
Okay, bloß nicht stimulieren.
Nein, einfach setzen und fertig.
Und auch nur auf einer Seite, nehme ich an, oder?
Auf der Seite, wo es die Beschwerden gibt. Ja. Meistens einseits.
Ja, interessant. Gibt es noch irgendwelche Entdeckungen, die du mit uns teilen kannst?
Boah, das ist eine sehr weit gestellte Frage.
Boah, wenn dir spontan was einfällt. Ja.
Da müsste ich länger drüber nachdenken. Vielleicht fällt mir gleich nochmal was ein.
Okay. Dann lass uns doch mal zur geburtsvorbereitenden Akupunktur kommen. Da gibt es ja diese Studie aus der Universitätsklinik in Mannheim von Ansgar Römer. Und der hat mit einer bestimmten Kombination von Punkten gezeigt, dass dadurch die Geburt verkürzt wird, also bis zur Austreibungsphase und dass es weniger Komplikationen hat. Wie ist deine Erfahrung mit diesen Punkten?
Ja, man weiß natürlich nie, wie wäre es ohne Akupunktur gewesen. Ne? Deswegen ist diese Vergleichsstudie ganz gut eigentlich. Und Ansgar Römer hat ja relativ klar festgestellt, dass es eine Verkürzung der Öffnungsphase ist, ja, also wo der Muttermund passiv durch die Kontraktion der Gebärmutter aufgedehnt wird. Ich nutze dieses Schema nicht als Schema. Auch da, ich werde natürlich oft gefragt, machen Sie auch geburtsvorbereitende Akupunktur? Und es ist ein sehr, sehr publik. Das hat sich rumgesprochen, dass man dadurch die Geburt verkürzen kann und so weiter. Ich setze wohl aber aus diesem Schema am liebsten die Punkte, die ich laut Pulsdiagnose dann als sinnvoll erachte, und die anderen lasse ich weg. Das finde ich immer eine relativ elegante Lösung. Ich setze sie nie beidseits, sondern immer nur einseits. Also so habe ich maximal 4 Punkte pro Akupunktursitzung. Und was ich noch viel spannender finde eigentlich, ist die Tatsache, dass ich habe ja am Anfang meiner Hebammentätigkeit, ich habe ja später erst Akupunktur gelernt und anfangs wirklich viel Hausbesuche gemacht, Wochenbettbetreuungen und so weiter. Und seit ich diese Akupunktur mache, angelehnt an geburtsvorbereitende Akupunktur, habe ich nahezu keine Frauen mehr, die zu wenig Muttermilch haben oder die wirklich sehr lange brauchen, bis sie sich von der Geburt erholen. Und wenn sie zum Beispiel geschwächt sind oder zu wenig Muttermilch haben, dann reagiert der Körper viel leichter und dankbarer auf die Impulse, die man ihm gibt. Das ist wirklich toll zu sehen. Und das muss man, finde ich, auch noch mal extra dazu sagen. Ja. Das ist meistens der Punkt, für den ich noch viel mehr brenne, wenn die Frauen fragen, was macht es denn eigentlich? Mhm. Genau.
Und was machst du, wenn die sagen, dass sie eine geplante Sektion haben?
Dann lasse ich Blase 67 weg, mhm, und tonisiere das Blut, gleiche sie aus und stärke sie mit den Punkten. Das kann man machen.
Kann man auch machen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, gegen Ende der Schwangerschaft Niere 3 zu akupunktieren. Und das ist auch, ich versuche mal mein Gefühl in Worte zu fassen, wann ich das nutze. Das nutze ich am liebsten bei Frauen, wo ich das Gefühl habe, es täte ihnen gut, sie wieder an ihre ursprüngliche Gebärfähigkeit zu erinnern, körperlich. Und den Geist zu beruhigen und dass sie wieder aus dem Kopf zurück in den Körper kommen und dieses, wie soll ich sagen, die archaische Fähigkeit, gebären zu können, ansprechen. Und das finde ich mit Niere 3 immer schön zu tun, weil ich merke schon oft, die Schwangeren sind gerade gegen Ende der Schwangerschaft, wenn es dann zum Entbindungstermin geht, gezwungen, oft sehr viele Entscheidungen zu treffen. Geburtseinleitung, ja oder nein. Dann haben sie vielleicht einen Gestationsdiabetes. Oder sie haben vielleicht eine Beckenendlage. Was machen wir jetzt? Wollen wir versuchen, spontan zu gebären oder nicht? Sie sind engmaschig kontrolliert, was einerseits natürlich eine Sicherheit bedeutet. Andererseits werden auch sehr viele Werte erhoben. Die werden eben dann auch kommuniziert. Die Frauen sind damit konfrontiert, damit umzugehen, wenn mal etwas von der Norm abweicht. Da ist also der Druck und der Stressfaktor sehr groß und da hilft es total, dann nochmal zu sich zurückzukommen. Ne?
Niere 3.
Ja.
Zurück ins Wasser.
Ja, wirklich.
Und geerdet sein.
Total.
Oh. Ja. Ja, spannend. Wie sind deine Erfahrungen mit Terminüberschreitungen? Machst du da auch Akupunktur?
Klar.
Als Hebamme darfst du das ja auch. Und hast du Erfahrungen gemacht, dass man damit auch eine Einleitung verhindern kann?
Auch da wieder, was wäre ohne gewesen, ist eine schwierige Frage. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn es zur Einleitung kommt, die Frauen weniger frustrane Einleitungen haben, der Körper schneller auf diese Impulse reagiert. Und das sage ich den Frauen auch immer, weil es ist ja dann immer so die Frage, was können wir tun, damit wir der Einleitung entgehen? Mhm. Dann entsteht schon wieder so ein Druck und auch ein Zeitdruck. Und das, finde ich, kann man den Frauen ganz gut nehmen, wenn man ihnen sagt, ja, wir können den Körper ansprechen, wir können ihm Tipps geben und nochmal zurückführen oder entspannen. Aber es ist kein Weltuntergang, wenn es dann zur Einleitung kommt, weil wir haben die Akupunktur gemacht und dann nimmt der Körper das auch schneller an.
Und machst du dann auch wirklich stark absenkende Punkte, sagen wir mal Gallenblase 21 oder lieber 3?
Das ist spannend, das könnte man auch machen. Ja, die nimmst du also. Ja, kann man machen, warum nicht? Ich nehme eher wirklich dann Blase 67. Mhm. Dickdarm 4 mache ich gerne.
Aha.
Und ich nehme auch gerne Milz 6 noch dazu. Gegebenenfalls, nicht alle zusammen, aber du mal 20 nehme ich auch dazu. Oder Yintang.
Mhm.
Genau.
Ja, es gibt so eine geburtserleichternde Akupunktur von einer neuseeländischen Hebamme. Ich komme gerade nicht auf deren Namen.
Und welche Punkte nimmt sie?
Ja, also sie nimmt zum Beispiel Blase 32, Milz 6, Blase 67. Die sagt auch, dass man einen Kamm nehmen soll und die Zacken des Kamms an die...
Ah, das kommt von ihr, das ist ja spannend. Ich werde nämlich häufiger mal gefragt, ich habe jetzt gehört, man soll während der Geburt einen Kamm in die Hand nehmen.
Ja, genau.
Ja. Ah ja, okay.
Dass die Zacken, also da, wo die Finger beginnen, dass die da stimulieren.
Ja.
Und die empfiehlt halt auch den Partnern, den werdenden Vätern, dass sie dann zum Beispiel diese Punkte machen am Rücken mit Akupressur oder eine Gallenblase 20 drücken.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Hm. Also das ist dann während der Geburt, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch so, um den Körper bereiter zu machen für die Geburt, eine Idee wäre, die zu akupunktieren.
Also da ist auch wieder die Pulsdiagnose total wichtig. Ich vergleiche dann die Pulse Nian Yin mit Nian Yang. Mhm. Habe ich eher eine Frau, die in die Aktivität muss, sollte. Oder habe ich eine Frau, die noch sehr in der Spannung, sehr im Halten steckt? Und davon mache ich das sehr abhängig.
Ja, spannend.
Ja, auch da gibt es kein Schema.
Mhm. Ja, so ist ja chinesische Medizin ja, auch. Eben. Ne? Kein Rezept, eins
ja,
für
eben.
Alle.
Deswegen dieses Punkteschema, ne?
Aha. Naja gut, bei Studien muss man es ja so machen.
Das stimmt.
Also nicht in allen Studien. Manchmal kann man ja auch sagen, okay, es gibt eine feste Anzahl an Punkten und die anderen kann man aussuchen, je nach Syndromdiagnose. Aber
auf der anderen Seite hat sich der Herr Römer natürlich auch was dabei gedacht. Ne? Ja. Also Milz 6 zu nehmen, Magen 36, Gallenblase 34 für die ersten zwei Behandlungen, macht ja auch Sinn. Ja? Also dreifaches Yin erstmal zu nehmen und dann noch mit Magen 36, Gallenblase 34 gleich die Erde zu stärken und dann in der dritten, vierten Behandlung Blase 67 noch dazu, um das Yang noch mal ein bisschen weiter anzuheben, aber eben auch einen Wasserpunkt. Und ja, an der Stelle fällt mir ein, ich habe mal geguckt, wie heißt denn noch diese, es gibt doch diese Literatur, wo Akupunkturpunkte psychosomatisch interpretiert worden sind.
Mhm. Müller.
Müller. Müller. Und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mir da Blase 67 durchlese. Er schreibt nämlich, auf der psychischen Ebene kann dieser Punkt angebracht sein, wenn ein Mensch erschöpft ist vom Aufrechterhalten einer Fassade der Stärke und sie durch Blase 67 endlich gehen lassen kann, indem er eine mehr Yin geprägte Haltung des Vertrauens statt der ständigen Kontrolle einnimmt.
Oh ja.
Da schon wieder. Das ist, also besser auf den Punkt bringen kann man es eigentlich nicht.
Ist ja interessant.
Was es braucht zum Ende. Ne?
Ja. Was meinst du, was könntest du TherapeutInnen am Anfang ihrer Arbeit mit Schwangeren so auch mit auf den Weg geben? Du hast ja gesagt, am Anfang, man soll schon also Respekt davor haben, aber keine Angst.
Ja, viel Fragen, Nachfragen. Leute fragen, die schon ein bisschen länger dabei sind, mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das finde ich immer eine sehr, sehr gute Methode, um in dieses Gebiet gut einzusteigen und sich dabei eben auch gut und wohl zu fühlen. Und ich finde auch, sich selbst die Erlaubnis geben, sich Dinge nicht zu trauen einfach. Und zu sagen, nee, ich habe dabei kein gutes Gefühl. Ich dürfte den Punkt vielleicht akupunktieren, aber ich will nicht. Das finde ich sehr professionell und wertvoll, wenn man das für sich selbst kann und sich auch erlaubt zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich frage lieber nach oder arbeite mit einer Kollegin zusammen. Das rate ich eigentlich. Also keinen falschen Ehrgeiz an den Tag zu legen. Ja, ich schicke auch lieber meine Frauen einmal mehr zur ärztlichen Kontrolle oder zum Ultraschall und sage denen auch, wir können gerne das und das und das ausprobieren und akupunktieren. Ich will aber erst wissen, dass wir auch schulmedizinisch und eine gute Basis haben, dann eben mit Akupunktur zu arbeiten, ohne dass wir irgendwas verpassen. Das ist eine super gute Zusammenarbeit und sehr professionell, finde ich.
Integrative Medizin.
Ja, natürlich, genau.
Zum Schluss, gibt es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du noch nicht erzählt hast?
Ach, es gibt so viel zu sagen. Ich habe mich gerade total gefreut, als wir auch in dieses kollegiale Gespräch gekommen sind, wer was wie akupunktiert und welche Behandlung hat und mit welchen Punkten am meisten Erfahrung hat. Das ist so wertvoll und macht total Spaß, in die Kommunikation zu gehen. Aber jetzt so eine große,
keine
so ein großes Wort zum Sonntag fällt mir jetzt gerade nicht dazu ein.
Na gut, ja, dann danke ich dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ich habe mich sehr auch gefreut über diesen Austausch.
Ja, vielen Dank.